drei Gedichte aus meinem letzten Gedichtband. Er heißt Letzte Tänze, besteht aus Lithografien, Zeichnungen und Gedichten zum Tanz, zur Liebe, zum Kopfstand, zu allem Möglichen. Darunter das Gedicht Tango Nocturno. Der Herr schnickt die Dame, nein, wiegt sie, so beugsam die Dame, der Herr gibt sie steif. Zwei Körper, die eins sind, doch nichts von sich wissen, geschieden in Treue vereint. Die Hand in der Beuge, gedehnt, tropft die Zeit, bis plötzlich die Uhr schlägt, fünf eilige Schritte. Wir stutzen nach vorne und retten uns rücklings, wo nichts ist als Fläche, nach vorne zurück. In Angst, doch ich fange, ihr Sturz ist gespielt nur mit rettendem Händchen, dich oft geübt auf. Sind leer jetzt mit Haltung und schauen im Schleppschritt beim Leerlauf mit Haltung uns unbewegt zu. Das ist der Tango, die Diagonale, aus Fallsucht zum Stillstand. Ich höre dein Herz. Und als letztes Gedicht, zuletzt drei Wünsche. Komm, tanz mit mir, solange ich noch bei Puste und von den Sohlen aufwärts existiere. Was ich von Kindesbeinen her an Wechselschritten wusste, ist mir noch immer wie das ABC geläufig, doch pocht in linker Wade häufig ein Schmerz, den ich im Ruhestand verliere. Drum bitte ich dich um eine Pause Toleranz, bis ich gelenkig bin zum nächsten Tanz. Komm, lieg mir bei, solang mein Ein und Alles steht und wichtig tut, als stünd er zum Beweis, worum in aller Welt es laut Statistik geht. Nahe dem Polarkreis in der Wüste Gobi koitieren selbst Kreise noch, bevor sie kollabieren, und suche Lustgewinn um jeden Preis. Drum bitt ich dich, Geduld als Stütze zu begreifen, bis er, du staunst, beginnt sich zu versteifen. Komm sie mir zu, ob ich den Kopfstand schaffe und aus verkehrter Sicht die Dinge rings erkenne, wie ich schon immer, schräg von oben als Giraffe und schräg von unten, aus das Menschen, worum es Blick, mir reimte, was behinderlich dem Glück und was zuerst auf Erden war, das Ei, die Henne. Drum bitt um Nachsicht ich, wenn meine Kopfstände gleichen, letztendlich einem Fragezeichen. Komm, tanz, lieg bei, sieh zu und staune, was mir noch möglich ist, bei Gunst und Laune. Sehr fürsorglich.
Ja, sehr fürsorglich. Adrienne. Es bleibt noch ein ganz klein wenig Zeit und ich würde mich dann auch selber mit einer einzigen Frage nur beschränken. Ich habe jetzt aktuell Katz und Maus und Im Kriegsgang miteinander gleichzeitig gelesen. Und da gibt es eine große Nähe und trotzdem gibt es da einen ganz großen Unterschied in meiner Lesewahrnehmung, dass ich denke, dieses Katz und Maus, das hat sich jemand ganz unmittelbar von der Seele geschrieben. Also als wäre das ein Kampf mit ganz viel Unmittelbarem, während ich bei Im Kriegsgang eher spürte, das ist mittelbarer, da gibt es eine Distanz. Ich wäre neugierig, ob Sie selber von sich sagen könnten, dass sich die Inspiriertheit beim Schreiben, hat die sich mit dieser langen, langen Zeit, in der Sie schreiben, grundlegend geändert, oder ist es immer noch das gleiche Gefühl, die gleiche Nähe, die Sie dann empfinden, wenn Sie schreiben?
Nein, es hat sich natürlich verändert.
Ich glaube, wir müssen geworden. Hier älter
es
geworden.
Nicht aus, mehrere Jahrzehnte älter geworden. Katz und Maus ist aus einem gesamten Stoffkomplex, das, was man später die Danziger Trilogie nannte, entstanden. Das Gleiche ist, bis ich zu Katz und Maus kam, musste ich erst einen Umweg einschlagen mit einem falschen Erzählkonzept zu dem Prosakomplex, der dann später Hundejahre hieß. Und auch hier bei im Krebsgang war es so, dass der Stoff sehr lange lagerte. Ich aber keinen literarischen Zugang dazu fand, bis ich das Naheliegende tat und die fiktive Figur Tulla Pokrivke aus Katz und Maus und Hundejahre mit dieser Stoffmasse konfrontierte. Und so, dann fügte es sich zu einer Novelle und beide Bücher sind, das wäre wieder das Gemeinsame, in für mich relativ kurzer Zeit im Zeitraum eines Jahres dann zu Papier gekommen. Mhm. Aber es ist eine ganz andere Konstellation, ein Sprung, natürlich auch was die Hauptfigur betrifft. Tulla Pokrivke ist in Katz und Maus 15, 16 Jahre alt. Bei mir tritt sie als 70-Jährige auf, ja, als Überlebende. Das ist ein ganz anderes Klima. Katz und Maus ist sehr konzentriert auf einen engen Schüler- und Lehrerkreis, spielt alles in einem Vorort, während im Krebsgang weit ausholen muss es. Also der Wilhelm Gustloff, der Nazi-Funktionär, der David Frankfurt, der mit einer ganz anderen Vergangenheit als sein Mörder auftritt, dann Marinescu, der U-Boot-Kommandant, der aus Odessa kommt, dazu die fiktive Figur Tulla Pokrivke. Das ist ein weites Umfeld, das es zum Beispiel in Katz und Maus nicht gibt. Und entsprechend geht der Erzähler damit um. Aber beide schreiben aus einem Schuld- und Nachholkomplex heraus.
Und beide auch in einer Unmittelbarkeit.
Ja, ja.
Ja, also das geht Ihnen immer noch sehr unmittelbar aus, aus der Hand.
Ja, ja, sicher. Ja? Weil er ist ja selbst als Vater betroffen, weil sein Sohn, wie er später im Schreibverlauf merkt, zu den Rechtsradikalen im Internet gehört.
Haben sich denn diese unmittelbar autobiografischen Anteile, haben die sich ein wenig reduziert? Weil bei Katz und Maus hat man das Gefühl, da ist ganz, ganz viel höchstpersönlich eigenhändig erlebt. Hm. Und bei Im Krebsgang hatte ich schon das Gefühl, hier baut einer eine Welt.
Ja, ja, sicher, das ist ein ganz anderer Vorgang und eben auch, wie ich sagte, eine ganz andere Stoffmasse.
Ja, klar. Vielleicht doch noch als Ergänzung, weil gestern auch in der Paarung mit Kertész Imre Kertész, da gab es so einen richtigen, für mich sehr auffälligen Widerspruch, dass Imre Kertész sagte, wie stark er sich von der Politik distanzieren musste, um sozusagen die innerliche Bereitschaft und die Freiheit und Souveränität zu haben, zu schreiben. Und Sie haben keine Angst vor der Wirklichkeit, das ist bekannt. Sie packen rein und Sie mischen sich ein. Und bei Ihnen ist es fast genau umgekehrt gewesen. Also, dass Sie sich durchaus in alles Mögliche verwickelt haben. Und ist das für Sie immer unproblematisch gewesen in Bezug auf diese Souveränität des Schreibens? Weil doch das Schreiben, bei der Lyrik sehe ich das ganz deutlich. Lyrik steht unter Naturschutz, glaube ich, weil der Abstand einfach der Lyrik größer ist und sie hat im eigenen Bereich schon eine gewisse Souveränität. Bei der Prosa, die ist anfälliger, auf die Wirklichkeit hereinzufallen, sozusagen.
Hält auch mehr aus.
Hält vielleicht dadurch auch mehr aus, ja.
Na, natürlich ist das Risiko belastet. Allein schon der Umgang mit der politischen Sprache ist für einen Schriftsteller eine Gefahr, die man aber erkennen kann. Seine Sprache aus zweiter Hand muss mit politischen Begriffen arbeiten, die absolut nichts mit Poesie oder auch mit guter Sprache zu tun haben. Kohleanpassungsförderungsgesetz ist ein Wortungeheuer, ist aber eine politische Realität und muss dabei Namen genannt werden. Das Ganze ist natürlich mit Risiko und auch mit Verschleiß behaftet und bringt einen Autor, ich habe es da gespürt, auch zwischen die Stühle. Das heißt, er muss beweglich bleiben, was ihm wiederum von Vorteil ist. Und ich habe, glaube ich, von Anfang an akzeptiert, dass dieser Beruf des Schriftstellers ein gefährlicher ist. Und dass man den Gefahren nicht immer unbedingt ausweichen muss, man muss sich ihnen stellen oder einen anderen Beruf ergreifen. Es gibt ein so breites Angebot an weniger gefährlichen Berufen. Aber ich bin bei dem Beruf geblieben.
Ja, Gott sei Dank. Die Zeit ist wirklich sehr schmal und ich finde das so toll, dass es hier die einmalige, glaube ich, in Budapest Möglichkeit gibt, dass Sie Fragen stellen Und ich wäre einfach, würde Sie auffordern, diese Gelegenheit hier zu nutzen, in diesem etwas beschaulicheren, kühleren, menschen- und bücherfreundlicheren Zusammenhängen. Ja, bitte. Müssen wir jetzt mikrofonmäßig, muss das eingeschaltet werden? Ich habe es versucht einzuschalten, vielleicht haben Sie es jetzt wieder ausgeschaltet.
Was ist in Ihrer Meinung echte Demokratie?
Eine schmale, große Frage.
Unsere Tat.
Ja, eine Demokratie, die zugleich sozial ist. Das ist zum Beispiel also auch der Grund, warum ich von meiner politischen Orientierung sehr früh zum Sozialdemokraten wurde. Demokratie ohne den Ansatz zumindest von sozialer Gerechtigkeit ist ein bloßes formales Gebäude. Und Sozialismus ohne Demokratie, das haben wir alle kennengelernt, wird zur Diktatur. Diese beiden Dinge stehen in einer sehr streitbaren, aber auch ergänzenden Wechselbeziehungen zueinander. Keine Demokratie ohne soziale Gerechtigkeit und kein soziales Gebilde ohne demokratische Grundrechte. Das ist für mich das erstrebenswerte Ziel, das man in der Tat immer nur annähernd erreichen kann.
Vielleicht diese politische Frage, wenn es schon eine politische war, zuspitzend. Haben Sie jetzt bei der Erweiterung Europas ein etwas besseres Gefühl als damals, als alles zu schnell ging mit der Vereinigung Deutschlands? Ist Ihnen das geheurer und vielleicht auch aus einfach biografischen Gründen, dass sozusagen Ihre Heimat wieder zusammenwächst? Also Danzig wird jetzt einfach wieder ein großer politischer Raum. Ist das sowohl persönlich wie auch politisch Ihnen geheurer als die Umstände, mit denen Deutschland zusammengewachsen ist?
Naja, das ist natürlich ein notwendiger und richtiger Schritt. Und das muss man abwarten, wie sich die neu dazukommenden Staaten verhalten werden. Meine Befürchtung ist die, dass sie zuallererst auf die Subventionstöpfe in Brüssel schauen werden. Das ist zwar verständlich, reicht aber nicht aus. Wir haben, unabhängig jetzt von dem Größerwerden der Europäischen Union, ein demokratisches Defizit zu verzeichnen. Die Diskrepanz zwischen dem immer größer werdenden bürokratischen Wasserkopf in Brüssel auf der einen Seite und einem Spielparlament in Straßburg, das nicht ausreichend Kompetenzen hat, um Brüssel zu kontrollieren, auf demokratische Art und Weise zu kontrollieren. Was man sich erhoffen möchte, ich tue es jedenfalls, ist, dass diese neu dazukommenden Staaten in diese Richtung hin tätig werden. Gerade weil sie Erfahrung gesammelt haben in Staatsgebilden mit demokratischem Defizit, starkem Defizit, sollte es ihnen eigentlich ein Hauptanliegen sein, diese Lücke in Europa auszufüllen. Ob sie es tun, das wissen wir nicht. Das andere ist, dass wir eine Verfassung brauchen und außenpolitisch handlungsfähig werden, damit Europa nicht abermals in den Sog eines verrückt gewordenen amerikanischen Präsidenten gerät und damit in einen Krieg, der von vornherein von der UNO nicht genehmigt war, nicht zugestanden war und im Grunde ein Verbrechen ist.
Ich gucke noch mal in den Raum. Ja, bitte.
Ja, Herr Gras, ich hätte gern zu fragen, was ist Ihre Meinung über den ungarischen Volksaufstand von 1956? Was für eine Wirkung dies hatte? Und was ist Ihre Meinung darüber, dass die Ungarn 1989 die DDR-Touristen nach Westen ausreisen ließen? Welche Wirkung hat das?
Das ist eine sehr umfangreiche Frage. Zum ersten Teil der Frage kann ich sagen, während des Aufstandes in Ungarn war ich gerade dabei, von Berlin nach Paris umzusiedeln und erlebte damals in Paris als junger Mann, der angefangen hatte, die Blechtrommel zu schreiben, die erregten Debatten in Paris, besonders der jungen Leute. Aber ich erinnere mich auch, dass der Westen aus seiner kurzsichtigen Sicht die Chance genutzt hat, in dem Fall Frankreich und England, parallel zum Aufstand oder kurze Zeit danach, dieses Suez-Abenteuer einzugehen. Und die Aufmerksamkeit, die Weltaufmerksamkeit wendete sich vom Aufstand in Budapest ab, hin zum Suez-Abenteuer. Und für die Sowjetunion war es in dem Augenblick ein leichtes, mit ihren militärischen Mitteln dann den Aufstand niederzuschlagen. Eine Tragödie ohnegleichen, nicht frei vom Versagen des Westens diesem Ereignis gegenüber. Ja, wie das 89 in Ungarn, mir kommt das also manchmal also von außen gesehen ein bisschen unübersichtlich in Ungarn vor. Die Regierungen wechseln sehr schnell. Es gibt wenig Anzeichen von politischer Kontinuität. Ich weiß von meinen Schriftstellerkollegen, ungarischen Schriftstellerkollegen, dass es auch eine Tendenz gibt zu neuen antisemitischen Äußerungen und Einstellungen bei gleichzeitiger Verweigerung, sich mit der ungarischen Vergangenheit während der Zeit des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Das sind Dinge, die unter Umständen, wenn sie so stimmen, wie sie mir dargestellt werden, sehr hinderlich für ein Land sein können. Ich weiß das aus deutscher Erfahrung. Die deutsche Niederlage war eine absolute 45. Wir waren gezwungen und sind es bis heute, uns mit unserer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die Literatur hat ihren Anteil dabei geleistet. Und wenn ich es ironisch äußern darf, so eine absolute Niederlage kann etwas Gutes haben. Man ist gezwungen, über sich nachzudenken. Wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit den Siegermächten von 45, England hat sich bis heute mit seiner kolonialen Vergangenheit und den Verbrechen der kolonialen Zeit nicht auseinandergesetzt, zum eigenen Schaden, wie ich finde. In Frankreich fängt die Diskussion über die koloniale Vergangenheit Algerien erst jetzt wieder richtig an. Und Ungarn wird es nicht erspart bleiben, sich mit der eigenen Vergangenheit schmerzhaft auseinandersetzen zu müssen. Bitte?
Hinzufügen. Er möchte etwas hinzufügen.
Weil in Ungarn ist eine ziemlich weit verbreitete Meinung, nachdem Ungarn fast nichts bekommen hatte für die seine Verdienste 1956, was natürlich wegen der Fehler der Westmächte scheiterte, niedergeschlagen wurde.
Ja, also
nach den also der Meinung, weit verbreitete Meinung nach in Ungarn, wie sie dann aus dem Fehler der Westmächte, der politische Fehler der Westmächte, niedergeschlagen wurde, und es hätte sehr viel Gutes leisten können, wenn es nicht so ungeschickt gestaltet worden wäre, also von der Westmächte her. Und die andere Sache, auch in 1989 hat Ungarn eine solche Leistung gebracht, was selten in der Geschichte, mindestens ich kenne keinen ähnlichen Fall, dass ein so kleines Land wie Ungarn für ein so großes Land wie Deutschland so große Leistung, Unterstützung gegeben hat. Und was hat Ungarn dafür bekommen? Natürlich symbolisch sehr viele schöne Gäste, der letzte Besuch von Präsidenten Raul Kantner. Ungarn und noch eine Menge ähnliche, das was ich in München erfahre, sind die Messen, dort ist Ungarn, dann der Ehrengast und so weiter. Aber wirksame Sachen hat Ungarn nicht bekommen, und dies ist ziemlich weit verbreitete Meinung in Ungarn, und habe ich auch mit deutschen Politikern auch darüber gesprochen, und ich habe so gefühlt, dass sie Gewissenbissen haben, dass Ungarn so wenig bekommen hat. Was ist Ihre Meinung über diese Sachen?
Kann man da eine Meinung haben?
Ja, das ist schwer zu beurteilen, nicht? Also die Leistung Ungarns bei der Öffnung des sogenannten Eisernen Vorhangs ist unbestritten und wird immer wieder erwähnt. welche Hilfe wollen Sie bekommen? Es gibt natürlich westdeutsche Investoren, die nach Ungarn kommen, zum Beispiel der Springer Verlag, und kauft Zeitungen auf. Ob das eine wirksame Hilfe ist, wage ich zu bezweifeln. Manches, was als Hilfe kommt, kann äußerst fragwürdig sein. Und was mich immer verwundert, was mich immer verwundert hat, ist, dass diese Länder, die so viel Leid erfahren haben während der Zeit des Kommunismus, so naiv und blindlings dem kapitalistischen System vertraut haben. Auf sie ist ja nicht einfach nur der Kapitalismus zugekommen, sondern seine späte Variante, der Neoliberalismus, was ein Etikettenschwindel ist. Im Grunde ist das eine Wiederholung des Menschen, der Liberalismus, mit all den brutalen Methoden, die wir aus dem 19. Jahrhundert kennen. Und demgegenüber hat es eine naive Zuwendung gegeben, mit der Freudigkeit, mit der man Investoren aufnimmt, die alles andere im Sinn haben als das soziale Wohl eines Landes. Da geht es nur um Gewinn, um Rendite und nichts anderes.
Ich würde Sie bitten, auch noch eine. Wir stehen unter ganz großem Zeitdruck und ich finde es gut, wenn vielleicht auch die Richtung noch mal in eine literarische zurückschwenken würde. Ja?
Ich wollte mal ganz kurz fragen über Ihr zweites Gedicht, also was Sie zum zweiten Mal vorgelesen haben, das autobiografische Gedicht. Ob dieses Gedicht ins Polnische übersetzt wurde und wie war der Empfang dieses Gedichts?
Das Gedicht ist übersetzt worden und hat Leserschaft gefunden und eigentlich Gegenstimmen auf gar keinen Fall, weil sich mittlerweile also auch die wie in Deutschland vorhandene nationalistische Strömung, die gibt es ja auch in Polen, und ich habe ewig diese Diskussionen auch führen müssen, dass die Deutschen sagten, wir haben uraltes deutsches Siedlungsgebiet verloren, und die Polen sagten, wir haben uraltes slawisch-polnisches Gebiet zurückerobert. Beides sind natürlich reine Propagandadarstellungen, davon ist man heute abgerückt. Es lässt sich einfach nicht bestreiten, dass die Ostsee auf Deutsch und auf Polnisch blub psch macht. Die Meinung hat sich durchgesetzt. So stark kann Lyrik sein.
Darf ich Sie vielleicht zum Abschluss noch fragen, ob Ihr Blick und Ihr Verhältnis zu und auf Brecht immer noch der gleiche ist? Und das ist mein persönliches Anliegen. Ich würde Sie so gerne miteinander versöhnen, weil ich finde, der sagte von sich selber, ich bin einer, auf den könnt ihr nicht bauen. Und das, finde ich, hätte Grass von sich selbst mit mindestens dem gleichen Recht aussagen können.
Ja, ich meine, Sie haben sich ja als ein gründlicher und eifriger Brecht-Leser vorgestellt. Sie kennen dann sicher auch die Bukower Elegien. Mhm. Ja. Von denen bin ich ausgegangen. Nicht? Mhm. In diesen Gedichten, die erst sehr spät veröffentlicht worden sind, zeigt sich Brechts Einsicht in sein eigenes Versagen. Er hatte die Situation 1953, er war so abgehoben von der Gesellschaft, dass er nicht begriff, dass der aufständische Arbeiter, den er immer gefordert hat, nun vor der Tür stand, mit berechtigten Forderungen. Das war ja zuerst einmal, der Aufstand auf der Stalinallee begann mit zwei Aktivistenblöcken, C Süd und Nord. Das waren ausgezeichnete und prämierte Arbeiter, die gegen die Normerhöhungen und die schlechte Versorgungslage demonstriert haben. Dann kamen weitere Forderungen dazu, vor allen Dingen auch, weil sich dann auf Seite der Partei und der Gewerkschaft niemand zeigte, und auch unter den Intellektuellen niemand zeigte, der ihnen zuhören wollte. Mir kam es darauf an, das ist nicht nur die Position Brechts, die habe ich in dem Fall beispielhaft gebracht. Es betrifft mich auch selber, inwieweit man sich als Intellektueller mit seinen revolutionären oder sonstigen Vorstellungen von der Realität entfernt. Wie auf einmal zwischen intellektuellem Anspruch, wie eine Revolution wirklich stattfinden soll, Und dann kommt die Straße und die Wirklichkeit verhält sich nicht so, wie es die Theorie vorgeschrieben hat. Wer hat nun recht? Das ist das Spannungsverhältnis in diesem Stück. Es ist ein dialektisches Stück, wenn Sie wollen. Und wenn es Brecht erlebt hätte, glaube ich, hätte er es gerne aufgeführt.
Ja, sind Sie
da? Ja, gucken Sie sein Galilei an. Der, handelt von der gleichen Problemlage, nicht? In einer anderen Zeit mit einer anderen Fragestellung. Aber auch dort ist es die Frage an den Intellektuellen.
Aber gibt es nicht auch das Problem, dass man in der vor lauter Realitätsaufnahme in der Realität versackt, sozusagen, dass man also im Grunde genommen von den Verhältnissen verschluckt wird, weil Brecht durchaus auch keine Angst vor der Realität hatte, meine ich. Also er hatte ein riesiges Interesse an den Verhältnissen der Welt und hat sich mit ähnlicher kämpferischer Krallenhaltung, wie Sie das eigentlich Ihr Leben lang getan haben, immer wieder eingemischt und auch wenn er sich die Krallen verblutet hat. Und ich denke, da gibt es eigentlich eine Parallele und deswegen meine ich, gibt es eigentlich auch den Günter Grass, wo er eindeutig sagt, Mensch, da habe ich mich verkrallt. Das war im Grunde genommen eine Katastrophe. Haben Sie so einen Rückblick auf einige Dinge, wo Sie das Gefühl haben, das hätte Günter Grass anders machen müssen, sozusagen?
Naja, ich habe, wenn Sie jetzt von politischen Einschätzungen reden, habe ich in meiner Naivität in den 50er Jahren, 60er Jahren, als ich anfing, so politisch wach zu werden und dann aktiv zu werden, immer auf die mir bekannten, vom Grundgesetz her bekannten demokratischen Gepflogenheiten geachtet, habe aber die Macht der Banken und des Kapitals organisiert in der Lobby weit unterschätzt. Das ist mir heute alles viel deutlicher geworden und ich sehe zum Beispiel viel zu spät diese Gefahr, die hier aus diesen Bereichen der Demokratie droht. Sie können heute in der Bundesrepublik, um nur ein Beispiel zu nennen, keine Gesundheitsreform durchsetzen, wenn nicht die Pharmaindustrie, die Ärzteverbände, der Apothekerverband und die Krankenkassen zustimmen. Das heißt, es kann nur ein Gesetz verabschiedet werden, das außerhalb des Parlaments von undemokratischen Gremien aus oder Machtzentren aus vorformuliert wird, zur Abstimmung kommt. Ja. Und das ist natürlich eine Aushöhlung der Demokratie in ihrer Funktion, die gefährlicher ist als der Terrorismus. Eine schleichende Gefahr. Schleichende Gefahr, schwer zu fassen. Und Sie fragten mich ja nach einem Versäumnis oder nach einem Falschsehen. Das habe ich also, um nur ein Beispiel zu nennen, spät und wahrscheinlich zu spät aus meiner Sicht entdeckt.
Mir wurde auf die Schulter gefasst und ich muss Sie enttäuschen, das Programm geht weiter. Ich dachte, Sie wären ab sofort wieder ein freier Mensch, aber dem ist nicht so. Sie müssen noch zu neuen Taten schreiten, zu neuen Orten schreiten. Ich bin unglaublich dankbar, dass Sie hier sind. Bin auch sehr froh, dass Sie seit gestern in einer Stadt mit mir wohnen. Sie sind der Ehrenbürger Budapests geworden. Wir wohnen also beide hier wahlverwandt jetzt und mir ist das ein sehr gutes Gefühl. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie hier waren.
Danke.